Die Verbindung zwischen halt Bauhaus und Tonnet ist über Le Corbusier entstanden.
Diese Leichtigkeit kann ich absolut unterstreichen, weil es hat eine visuelle Leichtigkeit. Also du siehst quasi ja durch.
Ich habe aber das Gefühl, dass Tonnet sich immer wieder neu erfunden hat.
Die Treiber für neues Design oder Designsprünge ist eigentlich meistens immer das Material gewesen.
Was macht diese Magie heute noch aus?
Du hast ein Versprechen, dem Kunden irgendwie zu erfüllen, und das, darum geht es am Ende des Tages.
Aria erzählt.
Der Design-Podcast von Simon Ladner
und Peter Zeitelhofer. Über die unendliche Welt der Möbel
und alles, was damit zu tun hat. Oder auch nicht.
Oder auch nicht.
Herzlich willkommen da draußen bei Aria erzählt, dem Podcast über die schönen Dinge des Lebens. Wir sind zurück in Wien und diesmal an einem Ort, wo wir eigentlich noch nie waren. Wir sind in einem Kaffeehaus. Wir haben einen Gast zum zweiten Mal heute. Wir werden ihn gleich vorstellen. Aber es ist ein ganz spezieller Platz, Simon. Aber ich muss da was berichten. Wir haben Post bekommen. Ja, wir haben schon wieder Post bekommen. Und zwar, die Leute stehen ziemlich auf das, was du immer trägst, auf deine Kleidung. Was sagst du dazu?
Muss ich mich mehr bemühen dann, oder?
Bemühen.
Bis jetzt war es nicht sehr, nicht sehr absichtlich, beziehungsweise du weißt das eh. Ich bin leider gerade ein bisschen in between Apartments, deswegen habe ich nicht Zugriff auf meine gesamte Garderobe und deswegen habe ich ein bisschen eingeschränkte Klamottenauswahl.
Aber du bist tatsächlich gelobt worden. Simon ist sehr gut angezogen bis jetzt. Ich muss mich ein bisschen bemühen, offensichtlich. Ja. Percy, wir kommen gleich zu dir. Wir schauen dann einmal. Wir beide sind sehr, sehr ähnlich angezogen. Genau. Aber Simon, wir reden ja immer drüber, was so passiert ist im letzten Monat und wo wir gerade unterwegs sind. Und normalerweise kommst du aus Kopenhagen. Heute fliegst du nach Kopenhagen. Was machst du denn schon wieder? Ich glaube, das ist das 15. Mal her. Kann das sein?
Nein, das täuscht. Ich fliege tatsächlich diesmal privat ohne beruflichen Hintergrund zu einer Hochzeit von lieben Freunden von mir, die wir eh schon mal im Podcast erwähnt haben. Also wird eine astreine Architektenhochzeit mit lauter Schauplätzen von Arne Jacobsen, und da freue ich mich natürlich dann schon persönlich drauf.
Tatsächlich, wir sind mit dem Zug hergefahren heute und du hast mir das ein bisschen genauer erzählt. Ihr habt ja am Samstag die Hochzeit an einem Platz, über den wir schon gesprochen haben. Magst du es kurz verraten?
Ja, jetzt kann ich es in dem Fall verraten, weil wenn da rauskommt,
stimmt,
ist die Hochzeit ja schon passiert, weil die anderen Gäste wissen das, glaube ich, noch gar nicht. Die Zeremonie quasi wird stattfinden im Bellevue-Strandbad vom Arne Jacobsen sozusagen. Und seit, glaube ich, einem Jahr ist jetzt auch wieder dieses Restaurant im Bellevue-Theater sozusagen in Betrieb, und deswegen wird da dann die Feierlichkeit und das Essen und so weiter stattfinden, also quasi an mehreren Punkten und mit Kontext zu Arne Jacobsen.
Aber ist das normal oder ist das etwas sehr, sehr Außergewöhnliches? Kann man das mieten für Hochzeiten? Kann man da generell Veranstaltungen machen? Ich stelle mir das gewaltig vor.
Ja, das Coole ist, dass, und das war Zufall tatsächlich, also es ist gar nicht so einfach, in Kopenhagen ein Standesamt zu finden. Also sie haben ihnen erzählt, dass jetzt da irgendwie sehr viel Hochzeitstourismus aus Deutschland irgendwie gibt. Und sie haben tatsächlich ein bisschen außerhalb von Kopenhagen ein Standesamt gefunden, wo das Gebäude auch von Arne Jacobsen ist. Und deswegen hat sie das dann in weiterer Folge angeboten. Und das ist ja das Gebäude, wo ich letztes Mal erzählt habe, wo da drüber wer in der Wohnung wohnt, den wir auch kennen, der auch dort kommt. Und deswegen war das halt dann ein schöner Schulterschluss sozusagen von der ganzen Geschichte.
Normalerweise sagt man in Österreich, jeder kennt wen, der wen kennt, aber bei dir ist das mittlerweile so, in Kopenhagen kommt man vor. Ja, du bist richtig tief drinnen und diese Hochzeit des Wochenendes muss ja ein Dream come true sein für dich. Du erzählst uns hoffentlich nächstes Mal in der nächsten Folge Nummer 10 davon, wie es war in Kopenhagen, im Schatten oder in den Strahlen von Arne Jacobsen zu heiraten. Simon, wir haben heute keinen Wein, was ist passiert?
Ja, wir sitzen in einem Kaffeehaus und dann habe ich mir natürlich gedacht, ich nehme jetzt keine Flasche Wein ins Kaffeehaus mit, sondern wir trinken eigentlich mein Lieblingsgetränk, und zwar einen weißen Spritzer.
Liebe ich auch sehr.
Also, ja, vor allem im Sommer ein herrliches Getränk.
Warte noch kurz mit dem Anstoßen. Ich würde sagen, wir holen jetzt einmal auch thematisch unseren Gast in die Runde. Wir haben einen ganz besonderen Menschen heute in unserer Mitte, deswegen sind wir auch nach Wien gefahren, an diesen Ort. Das ist der Ort, an dem er wirkt. Wir waren jetzt einige Male bei großen Designern in den letzten Folgen. Und heute gehen wir wieder zurück zu einem legendären Hersteller, nämlich zu Tonet, und haben die Ehre, den Urenkel des Firmengründers Michael Tonet, nämlich den Percy Tonet, hier in unserer Mitte zu haben. Percy, servus.
Servus.
Hallo,
aber
Percy.
Halt kurz, Urenkel.
Na wirklich, Ur?
Das ist schon her, ja.
Urenkel des Firmengründers. 200 Jahre ist es her, natürlich. Man hätte nachrechnen können.
Ja.
Fünfte Generation. Spürt man diesen Namen noch? Das ist immer die erste Frage, die mich sehr interessiert. Wie ist es aufzuwachsen mit so einem großen Namen? Hat das eine Relevanz oder ist das nur Geschichte, Geschichtswissen oder ist das tatsächlich noch gespürte Verwandtschaft?
Ja, voll. Ja, total. Ich bin auch da aufgewachsen, wo halt wo die Möbel heute noch produziert werden und somit natürlich dann einfach ganz klar halt voll drin. Also meine Schulpraktika oder auch generell so in den Ferien habe ich irgendwie Inventur mitgemacht und so, war halt auch dann schon wirklich so mit 11, 12 halt mit Kinderarbeit schon in der Bude drin und
Kinderarbeit ja hoffentlich dann doch nicht, sondern du hast ein bisschen reingeschnuppert.
Genau. Und aber es hat im Grunde natürlich hat immer Spaß gemacht. Im Grunde ist halt einfach natürlich dadurch, dass es auch ein Produkt ist, was du auch selbst, wenn du eben halt noch irgendwie noch vor Teenager bist, weißt, dass du es halt einfach, dass es tut keinem weh, es ist nachhaltig. Du hast Mitarbeiter, die halt das sich damit identifizieren, die das Produkt auch irgendwie total wertschätzen. Deswegen macht es halt irgendwie, ich glaube, da habe ich damals schon irgendwie so ein bisschen gespürt, dass es einfach echt Spaß macht, damit zu arbeiten.
Aber war das immer ein großes Thema, was die Familie in der Vergangenheit gemacht hat?
Ja, nicht wirklich. Nein, im Grunde, weil du hast ja, weil auch lange Geschichte mit irgendwie vielen Ups und Downs und somit ist es natürlich. Nein, also im Grunde, du willst ja nie irgendwie, dass quasi das feiern, was irgendwie halt die vor dir gemacht haben, sondern eher geht es ja darum, dass du halt eigentlich quasi, du bist ja nicht wirklich, aber so ein bisschen ja schon, dass du eigentlich sagst, du willst ja schauen, dass du es halt weiter trägst für die nächste Generation. Also das heißt, du musst dich ja immer wieder halt irgendwie auch neu damit auseinandersetzen und deswegen war das nie so ein, wirklich so das Feiern von dem, was früher war, sondern eher auch eher halt einfach das, dass du dich halt mehr mit der Zukunft auseinandersetzt als mit der Vergangenheit.
So. Aber ihr werdet wahrscheinlich Tonet Möbel zu Hause gehabt haben, nehme ich an.
Ja, so ein paar, ja. Nee, die ganzen Ikea-Sachen. Nein, aber im Grunde, also es war dann logischerweise klar, bin ich halt damit aufgewachsen. Aber auch das ist ja natürlich dann auch so eine.
Fluch und Segen, oder? Weil,
passt schon.
Also, wie gesagt, hat dir das als Jugendlicher, kannst du dich da noch erinnern, hat dir das gefallen? Also hast du da schon was anfangen können damit oder war das dann eher so, was du denkst, also ich versuche es nur aus meiner Perspektive, mir haben natürlich die Stühle meiner Eltern nie sonderlich gefallen oder habe das als immer als ein bisschen antiquiert angesehen. Kannst du dich daran erinnern, wie das war? Oder hast du es nie hinterfragt?
Nein, im Grunde, weil das war ja auch, also das Lustige, weil das bei uns genau zu Hause, also jetzt bei mir zu Hause, auch genau das Gleiche, dass wir einfach so einen totalen Mix haben. Und das war bei meinen Eltern genauso. Da war es zwar im Grunde halt dann mehr noch so mit dem ganzen Holzsachen und ich bin jetzt halt mehr so mit Bauhaus. Aber also im Grunde auch dann auch das hat sich irgendwie nicht nur Esstisch, sondern irgendwie auch so im Wohnzimmer wieder durchgezogen. Da gab es auch irgendwie auch andere Hersteller, die irgendwie auch mit da drin waren und so. Also du wächst halt eher quasi damit auf, dass du halt eine Wertschätzung halt für hochwertige Möbel halt generierst. Dass du halt weißt im Grunde, dass es halt Sachen gibt, die dadurch, dass er weiß, wie halt unsere Möbel hergestellt werden, weißt du dann auch, okay, das ist halt beim Sofa oder bei dem anderen, was da irgendwie steht, ist genau das Gleiche. Da hängen halt irgendwie auch dann wahrscheinlich irgendwie, ist das durch, keine Ahnung, wie viele Hände durchgegangen, bis dann nachher dann fertig zu Hause bei uns stand.
Aber gibt es da gleicher Wertschätzung, ist da direkt der Bogen von der Wertschätzung, wie gute Möbel produziert werden, zur Wertschätzung generell von schönen, wertigen Dingen?
Voll.
Mhm. Ja. Das heißt, das hast du auch in deinem Leben?
Ich glaube, ja, schon. Ja, ja, ein bisschen. Denk mal, ja.
Man sieht es an der Uhr. Dann, danke. Percy, Tonet, willkommen in unserer Runde, dann passt du perfekt zu uns, meine Herren. Wir sind eingegroovt, ja. Jetzt müssen wir mal anstoßen. Also dreimal weißer Spritzer, es ist eine Premiere. Wir haben schon alles gehabt. Wir haben ziemlich leichten, ziemlich schweren Wein gehabt. Gespritzt haben Cheers. Wir noch nie. Cheers, genau. Auf eine tolle Folge. Schön, dass du in Folge Episode Nummer 9 zu Gast bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr.
Simon, was ich spannend gefunden habe, heute, wir sind gemeinsam, ich habe schon gesagt, mit dem Zug hergefahren aus Linz. Und wir haben nicht nebeneinander sitzen können. Es war sehr, sehr voll. Und du warst nur kurz einmal bei mir und hast mir dann erzählt, du hast dich mit Tone seit der Schulzeit auseinandergesetzt. Was hat dich begeistert? Weil ich habe mich in der Schulzeit mit anderen Sachen auseinandergesetzt. Bei mir waren es E-Gitarren und Tennisschläger und weiß ich nicht, Snowboards. Aber es war auf keinen Fall ein Tone-Stuhl dabei. Aber ich weiß, dass du da anders gestrickt warst. Was hat dich fasziniert an dieser Firma, an diesem Unternehmen, an diesem Vermächtnis?
Naja, ich bin ja in der HTL gegangen und du ins Gymnasium, das ist mal
natürlich. Das sollte man jetzt einmal betonen.
Ein Unterschied. Nein, das muss man nicht betonen, aber das ist natürlich, bei mir war es ein bisschen einschlägig. Also es war natürlich jetzt breiter gefächert, aber natürlich ist was durch das, dass Tone diese lange Historie hat und natürlich auch diesen Österreich-Bezug, etwas, das man sehr früh dann auch mitkriegt und auch im Unterricht natürlich thematisiert wird. Und ich war natürlich zu einer Zeit in der HTL, wo man sagen kann, dass sicher eine Hochzeit war noch oder der Ausläufer dieser, ich nenne es mal Freischwinger Hochzeit. Also wir reden da jetzt ja heute ein bisschen spezifischer über diese Stahlrohr-Klassiker und Bauhaus-Thematiken und nicht über diese ganz, ganz alten Buchholz-Geschichten. Und dann habe ich also ein bisschen eine Hassliebe natürlich damit, weil es war jetzt natürlich, sagen wir mal, die letzten 10, 15 Jahre ein bisschen, wo man es jetzt, sagen wir mal, nicht mehr sehen hat können, oder du wirst das eher vielleicht ein bisschen anders in deiner Wahrnehmung haben, aber es ist wie bei allen Sachen, nur im Möbelbereich dauert es länger wie in der Mode. Also es kommt mal wieder ein Hype sozusagen, und jetzt ist gerade wieder ein absoluter Hype, Gott sei Dank, da. Und dann weiß man das auch wieder mehr zu schätzen, was so ein geradliniges und logisches Design sozusagen dann aussagt und auch dann immer wieder so in die Jetztzeit wieder transferiert wird, wie jetzt gerade mit der Kollabo mit Jill Sander. Und das finde ich schon dann auch spannend, wenn man solche Namen auch als Tone, ich weiß nicht, wie du das siehst, dann da an Bord bekommt.
Voll, ja.
Weil es natürlich auch eine sehr stimmige
Absolut.
Situation ist. Und wir merken es auch von unseren Kunden, dass wieder mehr Nachfrage ist. Also jetzt mit diesem, und ihr habt ja da viel getan, finde ich, also auch dieses Geflecht, dieses Wiener Geflecht so genannt, gibt es jetzt in einer dunklen Version auch, wo der auch wieder einen komplett anderen Look bekommt, die ganze Serie. Und wie gesagt, wir merken es jetzt einfach in den Schauräumen, es wird wieder mehr nachgefragt, wir haben wieder mehr Kunden dafür, und das ist für mich ein schönes Zeichen natürlich. Und eben damals war es in der HTL-Zeit, habe ich das oft in diesen Planungen und Projekten, die ich da gemacht habe und entworfen habe, einfließen lassen, weil er mir eben damals schon super taugt hat. Und in Strobl in der Wohnung habe ich jetzt S32.
Ich weiß.
Tonnenstühle, ja.
Ja, du bist da schon drauf gesessen. Richtig. Hörst du jeder Frage? Ja. Simon hat gerade von einem Hype gesprochen. Du bist mittendrin in dieser Szene. Du hast nicht nur diesen großen Namen. Du arbeitest auch als, glaube ich, General Manager von Tonet in Österreich, oder zumindest vertreibst du Tonet in Österreich. Wie kann man sich so einen Hype erklären? Woher kommt der, glaubst du?
Der Hype hat, ich glaube, also du hast ja im Grunde, USM geht ja auch gerade ziemlich gut. Das ist ja im Grunde, du hast ja auch da eine totale Gradlinigkeit, du hast auch dann im Grunde eine, also das Stahlrohr ist ja wieder so ein Thema, zum einen nimmt sich ja total zurück, weil es ja quasi so ein bisschen so ein Spiegel ist, das heißt, du kriegst ja alle Farben, die im Raum vertreten sind, ob der Raum hell oder dunkel ist, spiegelt dieses Gestell wieder und nimmt sich so ein bisschen zurück. Also es ist ja teilweise so, dass du halt denkst, du siehst ja mehr die Holzteile als das Gestell. Und bei USM hast du auch so ein bisschen auch immer sehr viel verchromtes Rohr. Und das hat immer irgendwie beides ziemlich gut zusammen funktioniert. Und ich glaube einfach, das ist einfach der Trend momentan einfach zu dem, dass du so diese bisschen kältere, klare Linie bei der Einrichtung fährst. Das ist so zum einen einer der Hintergründe. Und die anderen ist im Grunde, also wieso es auch, also wieso es dann Tonnet wird statt halt irgendwelchen anderen Sachen, weil es gibt ja auch, wo wir wahrscheinlich noch zurückkommen, viele, die sich halt quasi auf das Pferd mit draufschwingen wollen. Und es wird halt dann doch auch irgendwie echt tief in die Tasche gegriffen, was halt dann, also vom Bereich von 800 bis 1000 oder bei Sylsander 2600 Euro geht, weil du halt einfach du kaufst ein Produkt, von dem du weißt, dass du es in, sagen wir, 3, 4, 5, 6, 7 Jahren oder halt irgendwie 20, 30, 40 Jahren zu einem auf jeden Fall stabilen Wert wiederverkaufen kannst. Also gut, du kannst es sozusagen, ist immer bescheuert, aber es ist halt tatsächlich auch so, dass ja, man sagt ja, Porsche ist ja auch das wertstabilste Auto. Und so ist im Grunde genau das Gleiche. Also du kannst so einen Schlitzhanderstuhl, wie gesagt, du zahlst natürlich da jetzt ein bisschen extra und das ist dann halt, aber das kriegst du auf jeden Fall auch wieder zurück. Und das ist so ein bisschen natürlich auch diese ganze Nachhaltigkeit ist ja auch dann eben damit drin, dass du halt sagst, du kaufst es einmal, hast es lang, wenn du es dann auf dem Weg dann quasi da doch nicht so lange halten willst, verkaufst du es und kriegst Geld wieder und kannst quasi, weißt du, flip it und machst was Neues. Und das ist halt natürlich cool, dass das jetzt auch im Grunde, was halt, weißt du, alle irgendwie erzählen und dass du dann auch bei unseren Produkten das tatsächlich halt in der Realität siehst und spürst und passiert.
Glaubst du, Simon, dass man einen Hype mitbestimmen kann? Ihr zum Beispiel als Area in trotzdem federführend in Linz, Salzburg und Wien. Habt ihr Einfluss auf das oder kommt das von außen und ihr seid Passagiere?
Naja, also wir können es natürlich beeinflussen in dem Sinne, dass wir halt, also wir waren natürlich immer schon Fans von verchromten und Edelstahloberflächen, jetzt im Vergleich zu diesem ganzen Messing- und Kupfertrend, der da die letzten Jahre mal so versucht worden ist, wieder. Und natürlich sind jetzt Messen, haben wir ja schon öfter drüber geredet, Zeitschriften natürlich, aber heutzutage natürlich Instagram, Blogs, Influencer, whatever, natürlich auch maßgeblich, aber wie gesagt, Möbel, dadurch, dass das jetzt kein schnelllebiges Produkt ist und dir du alle 2 Jahre die Möbel oder die Wohnung neu einrichtest, ist da halt diese Trends oder diese Hypes jetzt nicht so kurzfristig wie in anderen Branchen oder in anderen Geschichten. Und deswegen hat es natürlich damit zu tun, was wir in den Schauräumen zeigen, mal abgesehen davon, weil wir können jetzt natürlich nicht, wir haben in unserem Portfolio wahrscheinlich, muss ich irgendwas sagen, 500.000 Stühle, wenn man so will. Ja. Also wir zeigen natürlich immer auch neue Sachen oder in dem Sinne sind es halt alte, aber alte neue Sachen, um die Leute wieder mal auf eine andere Thematik aufmerksam zu machen. Und von dem her hat es natürlich schon Auswirkungen, was wir zeigen, was wir selber gut finden, was wir einplanen und wo wir finden, dass auch gut dann zu den Kunden und Kundinnen von uns passt. Also wir, das hat sehr viel mit Psychologie oder mit Menschenkenntnis dann auch zu tun, weil wie gesagt, wenn jetzt wer zu mir kommt mit 3 kleinen Kindern, empfehle ich ihm jetzt nicht unbedingt das Wiener Geflecht, ja, weil Kinder, die da drauf knien. Ja, eine Schere. Es ist einfach natürlich, da kann ja der Percy wahrscheinlich noch mehr dazu erzählen, dieses Kane-Geflecht, das kommt aus Indonesien, glaube ich. Die Qualität ist leider auch nicht mehr die, die es mal war. Ja. Das hat auch, das wird schneller jetzt, lässt man schneller wachsen oder auch durch die Wärme wahrscheinlich wächst es einfach schneller.
Nee, es ist im Grunde, es wird halt viel gerodet dort für Palmöl und deswegen hast du natürlich einfach eine viel schlechtere Luft und es wächst kürzer und der quasi externe Faktor, der jetzt nicht zu denen dazu gehört, ist halt Bodenheizung, was du halt früher kaum gehabt, mittlerweile viel mehr und natürlich zieht die warme Luft halt genau da durch und zieht halt dem Material halt nochmal ein bisschen mehr Feuchtigkeit raus und dadurch musst du es halt pflegen, weil du kannst sie halt umdrehen und so musst du von der Rückseite befeuchten, aber eben dann mit Kindern, die dann das dann auch dann eher punktuell belasten, weil sie halt mal lustig draufsteigen, weil sie irgendwo hinwollen und so. Und dann ist das natürlich dann, also wir haben zwar auch ein Netz drunter, das gibt es auch schon irgendwie seit 25 Jahren und ist auch Standard, dass du, also wenn du ihn normal bestellst, ist es immer dabei. Wenn du es nicht haben willst, musst du es extra zahlen, weil wir nämlich den Rahmen halt dann anders fräsen. Das heißt, im Grunde zu sagen, ist eigentlich unlogisch, dass du halt etwas nicht hast und dafür mehr zahlst. Aber der Hintergrund ist eben, dass die Fräsung dann einfach anders sein muss. Und das Rohrgeflecht ist tatsächlich halt, kann heikel sein und hängt natürlich so von der Lebenslage so ein bisschen ab. Aber im Grunde ist natürlich halt das Urklassische. Also halt irgendwie ja, Chromrahmen, schwarzes Holz Und dann halt...
Also Pro-Tipp, wenn wer eins hat, immer befeuchten.
Von unten, haben wir gesagt, gell?
Genau. Ja, der Rücken ist wohl, ja. Der Rücken hat keine Belastung und hat ja auch nicht
dadurch, dass er schlägt. Aber wie machst du das genau? Gib uns wirklich einen Pro-Tipp.
Drehst ihn um, nimmst einen feuchten, kannst auch besprühen oder halt mit einem feuchten Tuch einfach mal drüber wischen. Das zieht dann ein, weil im Grunde die Oberfläche ist nämlich auch lackiert und es kann halt nur durch die Unterseite atmen oder halt das Material, die Feuchtigkeit aufnehmen.
Mhm. Also was glaubt Nebelfeucht, ihr? Nicht nass.
Nebelfeucht. Aber was glaubt ihr, warum ist es einfach das Schönste? Wir haben jetzt, den sieht man jetzt nicht, aber da drüben steht genau so eine Kombination aus schwarzem Holz und eben diesem hellen Geflecht. Was ruft für Gefühl hervor? Es ist ja trotzdem irgendwie der Inbegriff von Kaffeehaus, Gemütlichkeit und Kultur. Ist es genau das, was man sich ins eigene Zuhause holt damit?
Eine Leichtigkeit. Mhm. Auch im Grunde, das passt halt einfach brutal zusammen, weil im Grunde hast, wie gesagt, du hast dieses filigrane Gestell, du hast quasi einen ganz dünnen Holzrahmen und dann hast du dieses Material, wo du durchschauen kannst. Es wird ja auch teilweise so als Sichtschutz ja auch benutzt. Mhm. Das ist halt einfach, das passt einfach echt mega zusammen. Und im Grunde, im Kaffeehaus wurde ja auch viel mehr ein Holzsitz eingesetzt. Also das heißt, diese ganze, was wir denken heute, dass es halt irgendwie, dass es ja früher aus der Zeit kam, also so Bänke, die ja Tonnet früher auch gemacht hat, irgendwie so Zweisitzer, Dreisitzer-Bänke, die hatten dann eher Geflecht. Der normale Kaffeehausstuhl hatte immer, also sagen wir mal, einfach sagen wir 90% ein Holzsitz. Und dann aber im Grunde kann man also den Bogen halt wieder zu dem spannen, was der Simon noch vorhin gesagt hat. Es ist echt crazy. Es gibt halt, also vor allem in so in feuchten Regionen, also Brasilien oder Argentinien, hast du Möbel von uns, die halt noch mit dem originalen Geflecht sind, was halt dann teilweise irgendwie 100 Jahre alt ist.
Dadurch, dass feucht ist dort.
Genau.
Wahnsinn.
Das ist halt, mega konserviert. Und es gibt auch so andere, ja, also im Grunde, du hast halt echt so Sachen, dass halt früher einfach viel länger haltbar, das Material einfach viel robuster war.
Simon, bevor wir jetzt wirklich in die Geschichte gehen, für welche Projekte würdest du solche Stühle einsetzen zum Beispiel? Jetzt nicht in der Gastronomie, sondern wo würden sie absolut gut heute noch hinpassen?
Also wir machen natürlich viel, wo es an Gastro, sage ich mal, zumindest Connects gibt, weil es wird ja immer mehr gemacht, dass man jetzt auch in Büroprojekten so kleine Bistro und Mitarbeiter, jetzt, Kantine ist jetzt das schlechte Wording dafür, aber im Endeffekt, das kann man eben auch dann, sage ich mal, nett gestalten und in solche Bereiche haben wir es schon öfter gemacht, weil es eben diese Assoziation hat und die Leute es einfach gern haben. Es ist, wie gesagt, diese Leichtigkeit kann ich absolut unterstreichen, weil es hat eine visuelle Leichtigkeit. Also du siehst quasi ja durch. Mein Favorite ist ja nicht das mit dem schwarzen, lackierten Buchenholz, sondern mit den anderen Massivholzgeschichten, also Esche, Eiche, Nuss. Das sind meine Favorite-Kombinationen.
Aber trotzdem mit dem hellen Geflecht?
Ja, weil das schwarze Geflecht gibt es jetzt erst, glaube ich, seit 2 Jahren oder so.
Eineinhalb Jahren. Kleiner Disclaimer. Im Grunde, die Oberflächen sind nämlich nicht lackiert, sondern gebeizt. Bisschen rumnörden.
Ist wichtig.
Absolut.
Ist mega wichtig.
Wenn wir schon jemanden aus der Familie da haben, dann wollen wir wirklich Insider wissen.
Nein, weil die Oberfläche halt einfach ganz, also eine gebeizte Oberfläche ist halt, dass du mit einem Schwamm das die Farbe aufträgst und halt dann einzieht ins Holz und dann kommt ein Klarlack drüber. Und lackiert ist halt immer nur oberflächlich. Und wenn du nur oberflächlich halt irgendwas machst, dann kannst du natürlich durch jedes Anstoßen, Umfallen des Stuhls oder whatever, platzt der Lack ab und du hast einfach dann hast du drunter meistens eine Beschichtung, die ist halt weiß und dann hast du halt einen schwarzen Stuhl mit einem weißen Fleck und das ist halt irgendwie. Nachdem du ja halt das Möbel ja kaufst mit quasi so einer Lebensperspektive von irgendwie 30 Jahren und das kann ja halt am ersten Tag passieren, passt das nicht zusammen. Das heißt, deswegen ist halt für uns Beizen eigentlich immer die beste.
Mir würde nur interessieren, weißt du das zufällig? Damals hat Marcel Breuer dieses Wiener Geflecht oder habt ihr das dann sozusagen interpretiert?
Ich glaube, die waren immer mit Geflecht.
Okay.
Wobei im Grunde, also dann springen wir jetzt dann gleich da rein.
Nein? Da schiebe ich einen Riegel vor. Okay, du kannst ganz kurz antworten und dann gehen wir wieder chronologisch vor.
Im Grunde der Urvater ist eigentlich Mats Damm. Aber im Grunde,
ja, ja, Also
okay, genau.
Wir kommen
Urheberrecht.
Dahin. Wir kommen fix dahin, auch zum Urheberrecht, auch zu Diskrepanzen und so weiter. Ich würde es gerne mal trotzdem auf die Bedeutung von Tonet in der Designwelt generell einmal zu sprechen kommen. Ich habe mich ein bisschen eingelesen in das Thema. Man kennt diese Firma natürlich, aber wenn man so reinliest, dann merkt man, das ist viel mehr als ein Möbelhersteller. Das ist eigentlich seit 200 Jahren, fast 200 Jahren ein Stück Weltkultur. Es gibt viele Stühle, viele Designs, wo man vielleicht gar nicht weiß, dass es von Tonet ist, aber es ist eben von Tonet. Und ich würde von dir gerne mal zu Beginn wissen, von diesem Blog zumindest zu Beginn, wie würdest du Tonet jemanden beschreiben, der es nicht kennt, in wenigen Sätzen? Was ist für dich die Quintessenz dieses Unternehmens, das natürlich dir in Fleisch und Blut liegt?
Ja, ich meine im Grunde, also das ist halt natürlich mega einfach, weil du kannst ja sagen, irgendwie Kaffeehausstuhl. Und wenn da halt nichts klingelt, dann sagst du halt irgendwie Bauhaus. Und wenn dann auch nichts funktioniert, dann musst du halt sagen, irgendwie, es ist. Also, quasi, du könntest halt irgendwie dann dick auftragen und sagen, irgendwie, das ist halt quasi das IKEA, bevor es halt IKEA gab. Oder kannst halt sagen, ich meine, das ist halt einfach ein Möbelhersteller mit einer langen Geschichte, die, die sich aber immer treu geblieben sind mit der Qualität. Also, im Grunde, weil es. Tonet war ja mal in den 1930er Jahren, also von den bis dahin verkauften Möbelstücken, 5% Weltmarktanteil. Weil es waren 50 Millionen Stühle verkauft bis zu dem Zeitpunkt und die Welt hatte eben halt 1 Milliarde Einwohner.
Das ist völlig irre, diese Zahl, ja.
Ja. Und deswegen kannst du halt sozusagen das so ein bisschen da so irgendwie einigermaßen einordnen, relativieren.
Ich wirf dir jetzt ein paar Stichwörter zu und du sagst mir einfach kurz was dazu, weil ich war mir sicher, dass du mit solchen Sachen jetzt kommen wirst. Gebogenes Holz.
Ja, ich meine, ist ja schon irgendwie quasi im Kaffeehausstuhl mit drin. Also wenn du das Bild vom Kaffeehausstuhl hast, dann weißt du, das Ding ist halt, du hast dieses Schema irgendwie so im Auge.
Ich habe aber das Gefühl, dass Tonet sich immer wieder neu erfunden hat. Würdest du das teilen?
Voll. Mhm. Ja, total. Im Grunde auch, das ist ja. Also werden wir auch noch darauf zurückkommen, es gibt eben halt andere quasi sozusagen, die sich da an uns dranhängen oder irgendwie mit uns mal verbunden waren, aber nicht mehr sind, die halt einfach in diesem quasi Hamsterrad halt einfach hängen, dass sie halt sagen, okay, sie haben halt quasi uns da angefangen haben nachzumachen und müssen halt quasi immer bei diesem Buchholz bleiben. Und bei uns war es halt eben, also dann die in den, also das Buchholz fing an eben 1819 mit Michael Tonet, der dann seine Idee war eben halt, Holz so zu biegen und daraus Möbel zu machen. Und dann der Prozess, dass du es dann industrialisierst, war dann erst in den, oder es fing halt an, quasi sozusagen, dass du in den 1840er Jahren, dass ja technisch soweit war, dass du es halt auch in größeren Stückzahlen machen konntest. Und genau, das war sozusagen das Buchholz-Thema. Danach kam eben das Stahlrohr-Thema. Und dann kam ja auch im Grunde auch dann als nächstes war dann Formholz und dann Kunststoff und so und da
war. Aber immer wieder auf neue Pferde gesetzt.
Genau,
oder?
Ja, weil im Grunde du ja wahrscheinlich irgendwie durch das du halt, dass du quasi dass du wieder einmal ins kalte Wasser springst und sagst, du verlässt deinen Bereich, was halt eben damals Buchholz war, und hüpfst dann irgendwie da ins Bauhaus oder ins Stahlrohr. Dann bist du wahrscheinlich, traust du dir auch zu, halt irgendwie dann halt beim nächsten neuen Material, was um die Ecke kommt, irgendwie auch mitzumachen. Und so kam es. Natürlich auch halt so ein, und natürlich auch so ein unternehmerischer Geist, dass du sagst, okay, was gibt's sonst noch? Wo geht's weiter? Und das ist ja auch so ein bisschen, was halt eben auch, also wir heute genauso machen. Natürlich ist jetzt halt dann die, also klar, wenn das nächste neue Material kommt, sind wir dann hoffentlich auch mit dabei. Und das Lustige ist ja auch, dass im Grunde eben auch eigentlich so die Materialien auch immer so ein bisschen die Entwicklung im Design mit beeinflusst haben. Also im Grunde eben, wie gesagt, Buchholz, klar. Bauhaus war dann im Grunde eben die nächste oder das biegende Stahlrohr ging ja eh schon. Das Wichtige war, dass der Stahl halt federn konnte. Und das war eine Entwicklung, die ist zwischen 1920 und 1930 passiert. Und und dann eben mit Plywood ist dann halt eben Arne Jacobsen, Eames, alle, die halt dann quasi so in den 50er Jahren halt dann dazugekommen sind. Und das heißt eigentlich sozusagen die Treiber für neues Design oder Designsprünge ist eigentlich meistens immer das Material gewesen.
Aber Simon, ich sage jetzt was, wo du vielleicht jetzt über den Tisch springst und mir die Augen rauskratzt, aber ich traue mir es trotzdem sagen. Das Produkt ist das eine, aber war für diesen Wahnsinnserfolg gerade zu Beginn dieser Firma, wir haben von extremen Zahlen gesprochen, vielleicht auch das verantwortlich, dass man diese sehr komplex wirkenden Stühle trotzdem so klein verpacken konnte, wie man es heute eigentlich nur von IKEA gewohnt ist?
Ja, das war natürlich der Erfolg oder dieser skalierbare Erfolg, weil natürlich wärst du sonst in einer Reichweite limitiert gewesen und sie haben halt geschafft mit dieser Verpackungsgröße von diesen Kisten, ich weiß nicht, wie viele Stühle sind da reingegangen?
36.
Ja, 36 Stühle in einem Kubikmeter. Sind die weltweit verschifft worden, zur damaligen Zeit schon. Und sonst hättest du natürlich diese 50 Millionen Stück niemals auf einem, sag ich jetzt mal, deutschen oder österreichischen oder
krank,
Monarchiemarkt ja. Von mir aus auch nicht, weil so viel Kaffeehäuser gibt es dann auch wieder nicht. Und sie halten halt auch lange, also die werden jetzt dann natürlich auch nicht kaputt dauernd, dass du sie dauernd austauschen müsstest. Und somit hat das natürlich, das war der wesentliche Erfolg, das eigentlich kann man sagen, das erste industrialisierte Massenmöbel, wenn man es so nennen möchte.
Mit aber dieser, aus Handarbeit, oder?
Auch, ja, aber du hast es aber natürlich selber dann zusammenschrauben können, recht einfach. Also diese komplexen Teile, oder?
Nein, es gab eben Niederlassungen halt in den verschiedenen, also Munde.
Das
also du hast halt New York, Odessa, Argentinien, also Buenos Aires. Gab es eine Niederlassung, die dann die Stühle in Roh bekommen haben, wurden zusammengeschraubt, lackiert und dann Kunden geliefert.
Aber lackiert auch vor Ort?
Ja,
okay.
Es gab noch eine Oberfläche, genau. Mhm.
Wie würdest
du das gelernt?
Na, absolut, wir lernen auch viel, oder? Immer beim Podcast. Ja. Vor allem wir von der
Aber ich finde das bemerkenswert, nochmal kurz. Mhm. Das Schwierige ist natürlich, dass du, wenn du so einen Erfolg hast, und das geht ja vielen Marken und Herstellern und Firmen so, dass du die dann nochmal eben hinterfragst und eigentlich dann auf ein komplett neues Material setzt, das finde ich das Bemerkenswerte, weil sie hätten natürlich auch sagen können, ja, du, die nächsten 50 Jahre wird das so weitergehen, und das ist ja gerade ein bisschen das derzeitige Problem oder das Pandemieproblem und wurscht im Radbereich, im Automobilbereich etc., die Hersteller glauben, das wird jetzt so weitergehen. Jedes Jahr 20-30% plus, so wird das weitergehen. Und wenn Tonet damals den Fehler gemacht hätte, das auch zu glauben, dann würde ich behaupten, wird es heutzutage nicht mehr geben. Also wenn die diesen Kaffeehausstuhl, sage ich mal, glaubt hätten, das wird jetzt ewig weitergehen. Und deswegen war der Switch natürlich zum einen notwendig und hat natürlich auch wesentlich zu dem Erfolg und dass die Firma heute noch gibt in der Form, dann auch beigetragen. Mhm.
Welche Rolle spielt diese Firma heute in der Designwelt, würdest du sagen? Eine führende?
Zu wenig große. Ja, da können wir jetzt auch kurz auf das eingehen, weil das wissen ja viele Leute, glaube ich nicht, Tonet schon mal wesentliche namhafte Entwürfe produziert hat, die sie heute leider nicht mehr produzieren. Und das ist halt natürlich auch wahrscheinlich dann du mit deinem Namen oder aus dem Familien-Background natürlich nur mehr schwieriger zu fassen oder zu acknowledgen, dass da halt leider auch viel, also wenn Tonet heutzutage die Produkte noch produzieren würde, die sie mal produziert hätten, dann wären es wahrscheinlich unter den Top 3 Herstellern weltweit, würde ich sagen.
Man merkt, ja, das ist ein eher schwieriges Thema.
Viel hypothetisch, aber nein, im Grunde, es ist, okay, also natürlich, wenn du überlegst, was es mal war und was es heute ist, dann aber im Grunde natürlich dazu ist, also quasi leicht runtergebrochen, kann man glaube ich sagen, es gibt halt irgendwie so Kriegsgewinner und es gibt Kriegsverlierer und wir gehören halt eher zu den Letzteren. Weil im Grunde natürlich auch die, also dann jetzt gehen wir wieder zurück, also wir 1852 glaube ich, wurde das erste Werk und das hat natürlich damals halt noch alles K&K im heutigen Tschechien gegründet, dann irgendwie schon fünf Jahre später das nächste Werk halt auch direkt nebenan. Und dann die anderen darauf folgenden vier Werke waren auch alle, also das eine war in also im heutigen Polen, eins in der heutigen Slowakei und dann eben kam das letzte Werk in Deutschland dazu. Und natürlich waren halt eben dann nach den beiden Kriegen halt nur noch ein Werk übrig und auch im Grunde auch halt null Zugriff auf das, was halt früher alles damals passiert ist und produziert wurde. Und somit war das halt quasi so ein bisschen, und auch selbst das Werk, in dem wir heute produzieren, wurde halt auch komplett zerbombt in den letzten Kriegstagen, weil irgendwie das vermutet wurde, dass es irgendeine Waffenproduktion ist. Weil halt, es gab einen Schienenzugang und die dachten, okay, das muss halt irgendwas Kritisches sein oder irgendwas infrastrukturell Wichtiges. Deswegen haben sie einfach mal irgendwie ein paar Bomben da gelassen. Und das musste eben dann alles nach dem Krieg wieder aufgebaut werden. Und das heißt, du hast auch da schon irgendwie auch wieder neu, halt dich auch wieder neu starten müssen. Und ja, und damit bist du dann quasi sowieso automatisch aus einer quasi, schon wieder quasi aus einer anderen Ecke kommst du wieder raus, wo du halt vorher gar nicht warst. Also das hat sich einfach extrem, du hast ein Fünftel der Produktionskapazitäten verloren, mit irgendwie halt recht schnell.
Aber gehen wir mal in die Zeit zurück, wo Buchholz voll im Trend war und trotzdem Tone dann gesehen hat, Stahlrohr ist die Zukunft. Wie ist das passiert?
Ja, bisschen passiv, weil nämlich im Grunde die Bauhaus-Propaganden, also im Grunde irgendwie, also allen voran war es Anton Lorenz, der so bei der Federführende war, vorhin habe ich einen anderen Begriff gesagt, sage jetzt vielleicht später nochmal. Aber der war sozusagen so das wirtschaftliche Brain von halt den anderen Kreativen. Und die anderen Kreativen waren Mats Damm, Marcel Breuer und Mies van der Rohe. Und
Namen, die heute noch wahnsinnig groß sind, muss man sagen, ja?
Ja, zum Glück. Mhm. Und die, also da war sozusagen, die hatten halt die ersten Versuche, die gemacht wurden, um diese Möbel überhaupt herzustellen, zu biegen. Also ganz am Anfang waren es Wasserrohre, die halt Mats Damm zusammengeschraubt hat, mit auch zu Gelenken und so weiter, dass du halt einfach nur diese kubische Form hinkriegst. Und das kann natürlich nur federn, das quietscht auch nur, weil du diese Gelenke hast. Und dann musst du es eben biegen. Und das Erste, was sie halt hatten, war dann, es gab dann ganz in der Nähe von Dessau, das glaube ich hieß Adler, war eben eine Fahrradfabrik oder Fahrradhersteller, und der konnte für die Sachen biegen. Und dann haben sie aber auch festgestellt, okay, das haut halt auch nicht hin. Und dann dachten sie, okay, also es gibt ja halt die Jungs, die halt irgendwie Holz biegen, wahrscheinlich schaffen die es auch irgendwie Stahl zu biegen. Und so kam das dann.
So kam das. Genau. Aber da muss man ja als Holzbieger-Unternehmen ja auch sehr, sehr offen sein oder vielleicht innovativ in die Zukunft blicken, um dann auch zu sagen, ja, passt, wir probieren das auch mit einem anderen Material. Ist das immer der Unternehmergeist gewesen bei euch?
Also im Grunde war nämlich sozusagen, es gab noch, also das, was es auch ein bisschen ausgemacht hat, war, dass, also Tonnet ist ein bisschen spät drauf eingestiegen mit den, hier, also zu der Zeit damals in Wien aktiven Architekten zusammenzuarbeiten. Also Hoffmann und Loos und Kohlemann Moser hatten eigentlich eher mit den Konkurrenten von Tonnet gearbeitet, also mit Kohn und Fischel, also eigentlich hauptsächlich mit Kohn. Und das heißt, man hat das trotzdem wieder aufgeholt, hat dann auch diese Zusammenarbeit mit Architekten genauso gemacht. Und die Verbindung zwischen halt Bauhaus und Tonnet ist über Le Corbusier entstanden. Das heißt, also es war wieder ein renommierter Architekt, der dann gesagt hat, okay, schaut mal, oder der war das Bindeglied zwischen den beiden Punkten. Also klar war es natürlich dann weil man ist ja irgendwie sozusagen im Metier geblieben des Performance, nur hat man das Material geändert. Und deswegen war der Sprung, der klar, zum einen da, zum anderen war es aber eigentlich das, was ja auch, wenn du das, also das viel krassere ist nämlich, dass du, wenn du dir überlegst, wie es in den 30er Jahren ausgesehen hat, und du bist halt eben noch so vor Cocktail, du bist eigentlich im Biedermeier, ja, also alles so mit kleinen gehäkelten Tischdeckchen, süßen kleinen irgendwie Nussbaumtischen und so weiter. Und dann kommt so ein UFO, wie halt irgendwie so ein Breuer daher, ja. Und das war halt damals so. Und es gibt ja eben halt das, was wir mit Area Wien gemacht haben, diese Führung durch die Villa Retzek, die hier in Wien ist. Das ist halt genau so ein Beispiel. Das waren einfach irgendwie, es waren echt halt totale Avantgardisten, die sich halt dem Architekten quasi so ein bisschen hingegeben haben und auch da halt diese ganz kubische Form beim Bauen gewählt haben. Und da drin dann auch, also es war zu der Zeit der Wiener Werkbundsiedlung, die ja auch im Grunde irgendwie halt wie so eine Art Expo war. Das heißt, du hast eigentlich experimentiert an Sachen, die es halt, wie es in der Zukunft aussehen könnte. Oder halt Weißenhof-Siedlung in Deutschland war ja auch im Grunde auch genau das gleiche Beispiel. Gibt so ein mega geiles Foto, da siehst du halt so eine Dame mit so einem, also die sitzt halt in so einem alten, also wahrscheinlich Mercedes, aus der Zeit stammendem Auto und dann hinter siehst du halt dieses Gebäude von der Weißenhof-Siedlung. Und das könnte halt auch genauso ein Gebäude sein, was gestern gebaut ist, aber halt eben mit einem Auto, was halt einfach 100 Jahre alt ist. Also sozusagen, dass diese Relation bringt dich halt so ein bisschen wieder, lässt dich verstehen, was da zu der Zeit eigentlich so irgendwie, sind vielleicht auch Kutschen gefahren, ja. Und du hast diese Möbel gehabt, also es ist crazy und das ist eigentlich, ich glaube, das ist eher so ein bisschen das, wo die, wo der unternehmerische Geist liegt, dass du dich darauf einlässt und zu sagen, also eigentlich check ich es nicht, aber wir machen es trotzdem. Mhm.
Aber war das sofort erfolgreich damals? Null. Das kann nicht gewesen sein, weil die
Zeit
nicht
reif war, oder? Ja, eben, du hast ja also Nazis, du hast halt irgendwie dann Krieg gehabt danach. Also der eigentliche, so quasi richtige Erfolg war erst in den 80er Jahren.
Jetzt haben wir 100 Jahre Bauhaus in Dessau. Ich glaube, heuer ist es, oder? Heuer. Also das heißt, das ist auch schon sehr, sehr lange her. Das Bauhaus ist dann im Nationalsozialismus zuerst aus Dessau weg beordert worden und dann überhaupt verboten worden. Das heißt, das war einfach etwas, was politisch, aber auch optisch und ästhetisch überhaupt nicht zu diesem Regime gepasst hat. Wie ist es Tonet gegangen in der Zeit?
Auch. Also irgendwie braucht ja keiner Möbel. Mhm.
Zumindest nicht solche.
Es gibt eine Ausnahme und zwar auch eigentlich, glaube ich, Bauhaus-Schüler. Es waren die Gebrüder Luckhardt und die haben ein Sanatorium-Möbel. Also im Grunde so ein Ding, wo du hast dich reingesetzt, war wie so ein ziemlich komfortabler Sonnenstuhl. Kannst du da hinten legen, gegen deine Füße oder wie so ein Recliner, also genau, die amerikanischen Recliner, gleiches System, aber halt eben aus Holz und das Ding wurde noch irgendwie für Lazarette produziert, aber auch irgendwie, ich glaube, in eher homöopathischen Stückzahlen. Und es wurde eine Zeit lang aber auch, glaube ich, Munitionskisten produziert. Aber im Grunde ist so, also wie gesagt, ich meine, es gibt halt andere Unternehmen, die halt wirklich natürlich in der Zeit halt einfach riesig geworden sind und irgendwie heute noch riesig sind. Bei uns ging es halt eher so.
Aber nicht mit Produkten für das schöne Leben zu Hause oder in der Gaststätte und so weiter, oder?
Nee.
Das hat nicht gepasst in die Zeit.
Eher so ein bisschen genau das Gegenteil, ja.
Wenn du zurückdenkst an diese Kollaborationen zwischen wirklich namhaftesten Designern dieser Welt und Tonet, was waren die spannendsten Entwürfe aus dieser Zeit?
Also, ganze Geschichte?
Ja. Na, ich würde jetzt sagen mal mit Bauhaus zum Beispiel.
Aus der Bauhauszeit? Mhm.
Simon, Frage geht natürlich auch an dich.
Ja, ganz klar, Mies van der Rohe, Freischwinger. Also das ist für mich der schönste. Also der ist natürlich unpraktisch, keine Frage.
Absolut.
Aber vom Design her ist das für mich der schönste Freischwinger. Und da kam jetzt nur mal kurz, weil die Leute vielleicht das nicht wissen, also das war ja, glaube ich, 1932 schon dieser Rechtsstreit oder der erste und größte Rechtsstreit wahrscheinlich da in der Möbelgeschichte, wo Mats Dahm ihm dieses Urheberrecht zugesprochen wurde, weil er damals angeblich bei einer Hochzeit in dem Mies van der Rohe auf der Serviette diesen Freischwinger skizziert hat.
Mhm. Haben wir wieder mal solche Sachen, wie in den letzten Folgen.
Also da war quasi eine Serviette tatsächlich dann ausschlaggebend. Der war natürlich eben, wie der Percy jetzt erst gesagt hat, nie funktionierend und auch in dem Sinn kein Freischwinger, sondern einfach eine freitragende Struktur aus diesen Heizungsrohren. Und später dann haben eben Breuer und Mies van der Rohe dann quasi das zum funktionierenden Produkt. Aber die Idee war von Mats Dahm und deswegen steht dann auch nach wie vor bei Tonet auf der Website und so dann überall dieses Urheberrecht dabei.
Nein, weil es geht darum, das eine ist ja ein normales Urheberrecht. Und ein künstlerisches erlischt nämlich nie. Okay. Und im Grunde, du bist halt, wie wenn du quasi es halt auch anders als ein Patent, sondern du hast was geschaffen, was es halt so noch nicht gab. Also im Grunde, der Typ, der das Rad erfunden hat, der könnte auch sagen, Ja, mein künstlerisches Urheberrecht.
Das war übrigens mein Urgroßvater. Muss ich mir anmelden.
Und so ist halt eben bei diesem, quasi, dass den Stuhl nicht mehr vier Beine hat, sondern eben dieses Kragstuhl, das ist halt quasi, er ist der Urvater von jedem Freischwinger. Also im Grunde, egal, ob jetzt wer auf der Welt einen Freischwinger macht, müsste sich eigentlich auf ihn berufen und müsste natürlich auch irgendwie halt der Mazdam-Philanthropischen Gesellschaft irgendwie auch die Royalties zahlen.
Glaubst du, dass Werner Panton auch auf ihn berufen
könnte?
Dass man sich auf Werner Panton beruft?
Naja, der hat ja den ersten Kunststoff-Freischwinger. Das ist dann...
Nee, das war ja vorher aus Holz, gell?
Ja, das war so komischen Komposit. Also der hat ja auch nie funktioniert.
Das ein bisschen war, schon, ja. War nur krass teuer.
Ja, aber das... also der erste funktionierende, das war so eine Art... so ein geschäumtes... Oder war kein Holz drinnen. Das war so ein spezielles Fiberglas-Schaum-Geschichte, die dann geschliffen und lackiert wurde. Am Anfang hat es da hinten so Streben gebraucht.
Ich stehe darauf, dass irgendwer in Design plötzlich bei dir einfach den Kopf schüttelt.
Na? Ja.
Warte mal, ich kann es dir... Also,
wir werden auf jeden Fall mal Erfolge drüber machen.
Und dann werden wir das ich hoffe, das ist hier drin. Also kennst du nicht? Den von eben aus von Tonnet gemacht oder halt quasi.
Ach so, du meinst
das Produkt. Holz.
Eben. Ja, nein, ich rede vom.
Das
vom
war ja quasi, das war ja, also das, der. Natürlich war die Idee zu sagen, also Werner Panton wollte immer aus Kunststoff machen. Ja. Und dann meinten, ich glaube, das war eben halt so ein Kontakt mit meinem Großvater, der meinte, okay, ja, viel Spaß, aber ich mache ihn aus Holz, so ein bisschen.
Ja. Na, ich
und
dachte, du meinst.
Wurde das Ding aus Holz gemacht und dann, und das war im Grunde eben, also der hatte eine ähnliche Form, natürlich dann irgendwie. Weil du mit Holz ja nicht diese Füllen
haben kannst. Ja,
diese
3D-Verformung.
Und deswegen ist der, also so ein bisschen halt so in die Richtung Urvater, aber ist ja auch von einem, das ist ja eher so ein Z geformt, als dass das halt irgendwie, der kragt zwar auch, aber hat eben nicht diese kubische Geschichte. Weil im Grunde bei Mazdam könntest du eigentlich quasi, das sind ja wie zwei Würfel, wenn du die füllen würdest, dann hättest du halt quasi zwei Quadrate, die du aufeinander stellst. So ein bisschen. Das gehört auch mit zu dem, zur Beschreibung von einem Freischwinger mit dazu.
Aber ihr habt ja damals auch schon Produkte von Werner Panton dann auch hergestellt.
Genau, also es gab diesen aus, also damals eben auch halt, glaube ich, mit einem recht hohen Ausstoß, also viel Sachen, die halt nicht funktioniert haben, weil du eben du musst dir halt vorstellen, das Ding war wahrscheinlich 3,5 Meter lang und das, also 3,5 Meter nimmst du eine also 6 mm, 7 mm starke Formholzplatte und die musst du auch halt wie im gleichen Prinzip mit, halt mit dem Rundholz musst du auch dämpfen, dass es weich wird, fährst es dann in eine Maschine rein, die halt auch und dann musst du halt hoffen, dass dann im Grunde, dass diese ganzen verschiedenen Schichten halt da nichts reißt und das ist, glaube ich, halt irgendwie bei der Hälfte gut gegangen oder so. Du hast einfach einen brutalen Ausstoß gehabt und deswegen war das, also die waren damals schon teuer und dann hast du einfach aus der Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit gesagt, okay, geht halt nicht. Und dann gab es noch ein anderes Modell, was ja jetzt
Werpan wieder aufgelegt hat.
Ja, genau. Im Grunde, du hast dann quasi, also es gibt dann noch so alte, also ein anderes Modell, was eben auch in den 60er Jahren entstanden ist, wo du so eigentlich...
Ja, die wie so ein
Club-Sessel, so ein bisschen, genau. Irgendwie auch, du hast auch verformtes Holz, also ein bisschen auch, eigentlich gar nicht so ein typisches 60er-Jahr-Design, also eigentlich schon auch ganz da der Zeit heraus und hat auch im Grunde deswegen auch, glaube ich, bei uns nicht so richtig reingehauen. Gibt es auch echt weniger Exemplare davon, aus den, also noch als Vintage-Teile.
Ja. Welches Produkt würdest du dir wünschen, dass von den verlorenen Produkten, wenn man sie so nennen möchte, das Tonet nach wie vor produziert, wenn du eins aussuchen könntest?
Boah, es gibt krass viele.
Mach mal die Top 3. Wir nageln dich jetzt fest. Bei der letzten Frage bist du auch schon ausgestiegen, hat der Simon nur beantwortet. Jetzt musst du dich festlegen.
Okay.
Nummer 3.
Ja, no particular order.
Also. Nein, also im Grunde ist, also was ich halt, weil im Grunde war, da war ich so 18 oder so. Da gab es mal eine Zusammenarbeit mit Norman Foster, der damals den Reichstag in Berlin gemacht hat. Und dazu wollte er auch eben eine Möbelserie haben und da gab es mit einem Aluminiumstrang-Pressprofil, ist eben das Garten, es gab so einen Lounge-Sessel, es gab einen normalen Stuhl, der auch stapelbar war, mit so einem Kunststoff und der war eben für die Terrasse gedacht. Und der ist eigentlich auch so sozusagen, ich meine, der ist zwar auch, also jetzt so vom, also es ist halt natürlich technisch, weil im Grunde halt ein Architekt macht halt immer irgendwie, quasi geht immer aufs Material, hat auch einen Tisch gemacht, der so ein bisschen so in die Richtung von einem Eiermann geht, aber auch da wieder, du spürst halt, dass der muss irgendwie Spannung sein, muss irgendwie halt so sein, dass es halt nur so funktioniert, wie er sich es halt plant. Und ich finde es einfach nur, das ist halt irgendwie, das war eine coole Kooperation und das Produkt ist irgendwie, wie gesagt, jetzt gar nicht so der mega Design-Burner, aber so von dem, was dahinter steckt, einfach was cool. Das ist so einer. Dann gibt's, krass, irgendwie fällt jetzt gerade so viel durch den Kopf, aber ja, weil es wurde einfach echt viel produziert. Es gibt halt irgendwie, es gab eine Ausstellung, die war in Leipzig und das waren, keine Ahnung, wie viele Exponate. Also, und das sind so Sachen, die dann so teilweise auch dann im Grunde so ein bisschen, also quasi so mitfahren in der Design-Epoche, natürlich mit so einem, quasi halt dann nicht kopiert, sondern dann halt einfach interpretiert. Okay, aber jetzt, um das Thema nicht weiter auszuweichen, es gibt, also Tonnet war ja auch schon damals, also eins der Produkte, die man so ein bisschen im Kopf hat, wenn man sieht, sind Schaukelstühle. Und die halt immer aus Buchholz waren und es gab jemanden in den 70er Jahren, Ulrich Böhme, hat den nämlich aus Stahlrohr gemacht. Mhm. Und er ist halt irgendwie auch dann, hast du wieder sozusagen, du hast so eine recht hohe Rückenlehne, die geht halt so ein bisschen vom Kopf hinaus und hast so ein total geschwungenes Gestell, was ziemlich groß ist, ausladend. Und das brutal Geile an dem Ding ist, dass du halt nämlich, du hast ein dreidimensionales Sitzgefühl. Du schwingst halt durch dieses quasi normale Schaukelstuhl-Schwingen und dann federt er noch dazu. Weil der Bogen so riesig ist, federst du halt noch viel auch mehr, als halt du mit normalen Freischwinger federn würdest. Also das Ding ist richtig cool. Im Grunde auch dazu, ich meine leider nicht in Produktion gerade, aber für alle irgendwie stillenden Mütter war das anscheinend irgendwie das Coolste, weil du das immer dieses Wippenbewegung von Kindern. Es gibt auch immer mehr Männer, die man so sieht, die man so, die so stehen, wippen sieht, ja. Ist genau das Ding. Also schreibt gern irgendwie eure Anfragen und wir können das Ding wieder auflegen. Aber der ist irgendwie auch mit so in der Liste und dann gibt so...
Kannst du auch was sagen, was jetzt für andere
Boxen sind? Okay, nein.
Simon, ich weiß genau, du denkst an etwas.
Doch, merk's genau. Wir landen bei Panton. Das ist das Nächste. Dann doch. Es gibt so eine... Auch wieder so ein bisschen so UFO wie das. Wobei in den 70ern war ja alles möglich. Und das war im Grunde so ein Teil, was halt, glaube ich, wenn man so in der psychedelischen Phase da irgendwie in den 70ern unterwegs war, kann man es, hat man verstanden. Wenn man es nicht kannte, dann glaube ich, war es irgendwie schwierig. Und du hast so, also du hast einen runden Teller, dann hast du einen runden Sitz. Von dem runden Sitz gehen dann so vier recht dünne Stangen hoch und dann sind die befestigt. Dann hast du so eine runde Wurst, die dann, glaube ich, entweder zwei oder drei, je nachdem wie hoch das Ding ist, die dann quasi die Rückenlehne sind und auch Armlehne. Und das, bei uns sind immer alles, also alle Modelle immer benummert, deswegen keine Ahnung, welche Nummer das ist. Und das Ding ist halt auch, das ist halt brutal cool und da gibt es auch eine Serie als, das war jetzt als Sessel gedacht, dann kannst du auch drehen. Und das gibt es aber auch eben als ein modulares Sofasystem. Und das war im Grunde irgendwie so 70er Jahre, also auch mit so geilem Samt bezogen und war ziemlich cool. Das ist auf jeden Fall, ich glaube, das könnte man sogar echt auf Platz Nummer 1 setzen.
Na bitte, ja. Wir haben die Top 3 fertig. Simon, an was hast du gedacht?
Naja, diese Entwürfe kenne ich tatsächlich auch alle nicht. Also wie gesagt, es gibt ja viele Entwürfe, die nach wie vor produziert werden von anderen Herstellern und ich sehe schon, der Pörs ist nicht so der kommerzielle
Mensch. Du wolltest einen Massili-Chair.
Zum Beispiel.
Ja, aber der, weil im Grunde, der, weil der, das, das ist, den habe ich ja auch, warte mal, haben wir den im Museum? Nein. Im Grunde ist der irgendwie, für mich ist der so, das klar, du hast recht, quasi geschichtlich ist es ein Thema, mega wichtig, aber ist so für mich persönlich halt irgendwie so ein Bereich, wo du sagst, okay, ist so lang zurück, abgehakt. Okay. Und natürlich, ja, also, was jetzt jemand sagen wollte, was ich hätte sagen sollen, ist eben...
Du kannst, nein, kannst sagen, was du willst.
Nein, nein, das war auch Witz.
Du kannst da übrigens diese Ausdrücke, die du vorher dir verkniffen hast, die kannst du ruhig sagen.
Genau, nein, aber wie gesagt, meine Tochter ist ganz stolz darauf, das Ding zu hören, deswegen, ich halte mich so ein bisschen zurück.
Ja.
Die ist gerade erst 9, deswegen
ja, okay, passt, das verstehen wir.
Nein, also im Grunde, also es gab eben eine Zusammenarbeit mit Le Corbusier. Und da, wobei im Grunde, ich glaube, ich würde das eigentlich aus der Sicht betrachten, dass man sagen kann, weil es gibt ja auch, das ist außerdem bei Mies van der Rohe ein bisschen das Gleiche. Also Le Corbusier hat nur Möbel, oder es gibt nur Möbel aus der Zeit, in der er mit Charlotte Perron zusammen war. Und Charlotte Perron war diejenige, die auch gesagt hat, okay, Tonnet, Freunde, over, wir gehen jetzt halt irgendwie, woanders hin, weil irgendwie die Stückzahlen, die da gelaufen sind, war ja zu wenig. Auf jeden Fall, der Vertrag wurde gekündigt und alles, was eben LC ist und bei Cassina ist, war früher bei Tonnet. Mhm. Also die Liege vor allem.
Okay, die wichtigen Sachen.
Oh, das stimmt auch, glaube ich, gar nicht. Okay, wurscht. Aber im Grunde irgendwie, also auf jeden Fall, die Liege wurde ursprünglich mal von Tonnet gemacht. Das ist ein Ding und deswegen sage ich halt so ein bisschen, okay, wenn Charlotte Pironas irgendwie ihr Baby, wenn sie will, dass woanders gemacht wird, fein. Und beim Vasily Chair ist es halt auch im Grunde, dass so ein bisschen, also der wurde von Tonnet gemacht, aber auch in einer ganz anderen Form. Und da ist irgendwie ganz cool. Es gibt brutal wenige davon. Und ich glaube, ich weiß nur von einem, und der ist halt das MIT, also das Boston, Massachusetts Institute of Technology haben ein Museum und die haben einen davon. Und der ist, also, wie gesagt, der hat so Grundzüge, die halt komplett anders sind. Und das natürlich, wo der Simon halt total recht hat, das ist halt ein quasi total markantes Produkt, von dem halt einfach wirklich keiner weiß, dass der halt ursprünglich mal von Tonnet produziert wurde. Aber ja, und ich weiß, aus meiner Perspektive ist halt so, ich meine, es gibt halt viel davon, deswegen sind für mich so die halt quasi so ein bisschen aus der näheren Vergangenheit, sind für mich halt irgendwie eher da als die Sachen, wo ich jetzt sage, okay.
Wir kommen jetzt gleich zu, weil du gesagt hast, du siehst es aus der heutigen Brille, dass diese Entwürfe einfach wahnsinnig lang schon verloren sind. Bevor wir jetzt zu Tonnet kommen, wie es heute ist und zu deiner Aufgabe, Simon, du hast oft Bauhaus angesprochen, ich hätte jetzt in wenigen Sätzen von dir einfach trotzdem 100 Jahre, nachdem das Bauhaus 1925 in Dessau gegründet wurde, von dir trotzdem jetzt gewusst, was macht diese Magie heute noch aus? Weil es ist ja nicht nur, dass diese Möbel erhalten worden sind und heute noch aufgelegt sind, sondern im Prinzip jeder, der heute sich nicht wahnsinnig auskennt mit Designgeschichte und Architekturgeschichte, sagt, ich baue mal ein Bauhaus und baut sich aber ein Schuchkastel hin. Warum ist Bauhaus so zeitenüberdauernd? Was ist das Besondere daran?
Naja, ich glaube, der Ansatz, diese, sage ich mal, künstlerische und bildnerische Hochschule mit einer, und da ist ja für mich die Verbindung zu Tonnet dann auch zu dieser industriellen Fertigung und zu diesem Handwerk das Thema, und das ist ja das, was wir letztens bei Jean-Prouvé natürlich auch kurz angerissen haben, und der Spruch von Gropius, den finde ich persönlich sehr schön, dass
Walter Kunst, Gropius,
ja. Walter Gropius, dass Kunst nicht von Können kommt, weil man es nicht lernen kann, und Handwerk aber kann man schon lernen. Mhm. Und dem kann ich natürlich was abgewinnen, weil, ja, wenn man Kunst jetzt als solches bezeichnet und anschaut, dann ist natürlich was sehr Persönliches, Reflektierendes, und Kunst, ja, hat so viele Facetten und Ausprägungen, und Handwerk ist dann halt schon was, was halt gewissen Regeln, Formen, Verbindungen folgt, die man natürlich dann, ja, lernt und auch natürlich, wenn man Statik anschaut, dann auch in einer Art und Weise funktionieren sollte. Und muss. Und den Ansatz habe ich schon immer spannend gefunden. Natürlich ja, wenn man jetzt Itten anschaut oder so, das hat natürlich schon dann halbwegs sektenartige Ausprägungen auch gehabt. Aber die Personen, die aus dem Bauhaus herausgegangen sind und auch die Produkte, das ist natürlich schon ja, nach wie vor relevant und auch die Gebäude. Und deswegen ist sicher im Designkosmos einer der größten und wichtigsten
Percy, was macht Tonet im Jahr 2025 aus? Ist es nur die Verbindung zu einer großen Vergangenheit?
Nein, voll nicht. Also im Grunde, was ich auch vorhin schon gesagt habe, im Grunde, ich meine, dass diese Verbindung mit dem Handwerk, mit dem, dass man sich irgendwie auf die Qualität, die man vor 200 Jahren als Standard hatte, dass man von der nicht abgewichen ist. Dass du, und das zahlt sich halt eben heute aus, dass in der Welt, wo du ja wirklich diese Nachhaltigkeit, was ich auch schon gesagt habe, tatsächlich auch wirklich leben solltest, funktioniert das. Also du kannst jetzt einfach echt mit gutem Gewissen sagen, also ein Stuhl hält halt, also der Baum, nachdem er gefällt wurde, lebt halt quasi noch länger, auch quasi über die eigentlich seine Lebensdauer hinaus. Und das ist halt irgendwie so ein bisschen, was es ausmacht. Also es ist halt wirklich dieses, du hast, und das, also dem, auf dem ich jetzt gerade sitze, ist das Modell 209. Und die Armlehne ist, also alles ist immer dreidimensional verformt, aber in dem Fall biegst du halt richtig in den Raum rein und es sind vier Leute, die den biegen, weil du erstmal quasi, du machst die eine Biegung, die halt quasi dann so hoch geht und das machen zwei Leute, weil du musst halt immer eigentlich simultan biegen und dann sind zwei andere, die den Teil nach vorne biegen. Und das kannst du maschinell nicht machen, weil es gibt, also die Robotertechnik wird vielleicht irgendwann so weit hingehen, aber du hast im Grunde...
Du brauchst Gefühl.
Du brauchst Gefühl, genau. Du brauchst nämlich das Gefühl, weil ein...
Ich habe schon mal selber probiert im Werk. Ja. Also es ist tatsächlich...
Schwierig.
Ja, es ist irrsinnig kraftaufwendig. Es ist heiß natürlich durch den Dampf und durch die Hitze dort. Und ja, also das Problem ist ja, wenn du viel Kraft aufwenden musst, ist es natürlich dann schwierig mit dem Gefühl, weil...
Also und das Gefühl brauchst du, weil du halt im Grunde der Stamm wächst und hat ja Äste. Und bei jeder Ast... Gabelung, Biegung hast du im Grunde eben natürlich, dann verläuft die Faser anders und darauf musst du eingehen. Also im Grunde, wenn jetzt quasi alle Fasern immer gerade wären, wäre es wurscht, dann könntest du das Ding einfach nehmen und biegen. Aber weil du eben halt dann Astlöcher hast und sich dadurch dann halt quasi die Struktur so ein bisschen auch dahin dreht, musst du beim Biegen halt wirklich mit Fingerspitzen schauen, geht's oder geht's nicht und drehst dann halt ein bisschen und dann kriegst du es hin.
Aber ist nicht Nachhaltigkeit über viele Jahrzehnte eigentlich betriebswirtschaftlich eine völlige Katastrophe? Warum hält Tonet fest an dem?
Ja, ist halt so. Nein, das ist ein Dogma im Grunde. Du hast halt irgendwie die Entscheidung, halt weiterhin Masse zu machen, also im Grunde irgendwie quasi diese 5% Weltmarktanteil irgendwie wieder zu versuchen zu erreichen, hättest du halt nur geschafft, wenn du halt quasi so auf Kunststoff gehst, so Monoblock ist halt quasi, glaube ich, der Nächste, der halt irgendwie dann so, also als ein Produkt dann irgendwie so in die Richtung geht. Aber mit einer Qualität kannst du es halt irgendwie, also wenn du sagst, du willst diesen Anspruch haben, dass ein Produkt halt hoffentlich wieder 100 Jahre hält, du bleibst beim Handwerk, du bleibst bei einer gut ausgewählten Materialauswahl, du nimmst halt irgendwie, unser Stahlrohr kommt zum Beispiel aus der Schweiz, du gehst halt irgendwie zur besten Galvanik, die es halt gibt irgendwo in deinem Umfeld, und es kostet natürlich alles mehr. Und du hast im Grunde irgendwie auch beim Leder, nimmst du auch halt quasi das Beste, was du kriegst. Und so. Und du hast im Grunde die quasi, du kannst dann natürlich irgendwie auch sagen, wir können es auch ein bisschen günstiger machen, wenn es irgendwie Projekte geht und so weiter. Aber eigentlich willst du ja, du hast ein Versprechen, dem Kunden irgendwie zu erfüllen und das, darum geht es am Ende des Tages. Also wie gesagt, also du kannst es nur, wenn du sagst, du willst es halt günstiger anbieten, geht es halt in dem Fall dann irgendwie halt zu Lasten der Qualität.
Mhm. Letzte Frage zum Produkt, dann kommen wir zu dir als Mensch, weil normalerweise haben wir das am Anfang heute irgendwie, wir waren so im Drive, jetzt machen wir das am Schluss. Ihr arbeitet heute noch mit Top-Designern zusammen, Kollaborationen, auf die baut ihr heute noch. Was ist trotzdem die Schnittmenge die in jedem Tonet-Produkt zu finden ist. Was macht ein Tonet-Produkt auch heute noch zu einem Produkt aus eurem Unternehmen?
Ja, ich meine, irgendwie auch ziemlich einfach, halt irgendwie das Verformen vom Material. Also, weil du jetzt...
So aber ohne bisschen, dem geht's nicht.
Nein, oder? Doch, ja klar, schon auch. Aber also dich, wenn du jetzt quasi so ein bisschen in eine Richtung von einer Ikone für unsere Marke denkst, gibt es vom Stefan Dietz ein Möbel, der eben noch quasi das... Das sind eigentlich zwei Sachen. Das Verformen und halt diesen, dass du halt quasi so weit versuchst, Sachen wegzulassen, wie es nur geht. Und beim Stefan Dietz ist es so, der hat einen Stuhl gemacht, der hat keine einzige Schraube. Weil der ist nur gesteckt und verleimt. Und da auch wieder so ein bisschen auch wieder das drin, dass du nämlich dieses 3D-Verformen, also Formholz ist was anderes wie 3D-Verformen. Und das war eben zu der Zeit neu, das war so, also ich glaube, die Entwicklung fing halt so an Mitte 2000, also irgendwie so 2005 oder so. Und dann hast du eben den Sitz, der ist eben 3D verformt, ist dann eingefräst und hat dann gesteckt die Beine und die Rückenlehne. Und dann ist die Rückenlehne auch wieder, das ist wieder Formholz. Und das ist für uns halt so ein bisschen halt so quasi so eine Eins in den Hausaufgaben, weil du halt sagst, du hast, wie gesagt, du gehst halt dahin und sagst, das ist, weniger ist nicht möglich. Und du hast dann irgendwie das Material verformt. Und deswegen ist das für uns halt so ein bisschen so eine moderne Ikone. Und ja, also jetzt irgendwie, wenn ich so zum Sebastian Herkner Stuhl schaue, ist natürlich da so ein bisschen so die, da war so eher so die Typologie, das so ein bisschen quasi Teil von dem Briefing, dass man halt sagt, es sollte halt ein moderner Kaffeehausstuhl sein, dass man da so in der, also quasi nicht Material-DNA, sondern halt gestalterischen DNA bleibt. Und so irgendwo dazwischen.
Wir haben vor am Anfang gesagt, du bist Country Manager in Österreich von Tonet, bist in sechster Generation Familie. War für dich immer klar, ins Unternehmen zu gehen?
Nein. Nein, ich habe im Grunde auch irgendwie, ich habe Wirtschaft studiert und bin dann irgendwie Steuerberater-Schiene abgerutscht. Also eigentlich aber das so Transactions. Also
würde die überhaupt nicht sehen zum Beispiel.
Ja, war auch im Grunde, war für mich so eine andere Erfahrung. Aber nein, das war so ein bisschen lacht. So. Halt so, es waren so die, es war halt so die, es waren so die späten 2000er, ja. Wo im Grunde irgendwie halt, und ich habe
genau. Man hat irrsinnig gut ausgeschaut im Anzug.
Deswegen war, nein, das war so ein bisschen auch so sozusagen das Thema, wo du dachtest, okay, geil, ist irgendwie, also viele von den Typen, die ich studiert habe, sind alle irgendwie ins Banking gegangen. Und ich, diesen Teil von der Steuerberatung, die ich da gemacht habe, ist im Grunde, dass du, es gibt auch Steuerberater, die hat dann so eine M&A-Transaktion, also im Grunde, wo du halt sagst, es wird eine Firma verkauft und übernommen, dass du das halt steuerrechtlich berätst. Und da war ich. Und das hat mich dann irgendwie, da war ich auch sogar, ich habe in London gearbeitet, dann in Mexiko und dann habe ich in London noch einen Finance Master gemacht und bin dann, dann war 2007 und dann war natürlich irgendwie Ende mit der Welt und somit habe ich dann geschaut, was irgendwie so als nächstes kommt und war bei einer Firma, die machen so Decken, diese akustischen Brandschutzdecken, heißt OVA, ist in Deutschland Marktführer und ich war der Assistent von dem Vertriebsgeschäftsführer und war im Bundestag, kam so in das Thema rein, hat eben auch mit Architektur, Architekten zusammenzuarbeiten und habe das so 2,5 Jahre gemacht und dann ist unsere erste Tochter geboren und diese Firma sitzt im Odenwald, mega schöne Gegend und auch so, wenn du mit einem kleinen Kind bist, das erste Jahr irgendwie super, weil du dich halt einfach voll und ganz irgendwie ohne irgendwelche Ablenkung halt da so in deiner kleinen Welt befinden kannst. Aber dann, das war dann doch für mich und meine Frau, dachten wir uns, okay, das wäre jetzt mal schon ganz lustig, weil wir sind halt sonst immer halt viel unterwegs gewesen. Ging dann halt nicht mehr, aber du fährst dann nicht mehr schnell irgendwie fürs Wochenende irgendwo hin, wenn du dann irgendwie das alles mit halt wurscht, ganzen Babyzeug. Und dann kam die Option, dass halt mein Vorgänger sich ein bisschen umorientiert hat, quasi mit einer anderen Firma auch zusammengearbeitet hat, die dann ein bisschen größer wurde als Tonnet, also mit ARPA. Und somit hat man sich ja von dem getrennt und dann war so die, sozusagen war der Job frei und dann dachte ich mir, ganz cool. Und so bin ich dann da reingerutscht.
Und man sagt dann immer, und der Rest ist Geschichte.
Ja.
Zwei Fragen noch. Wir sind schon fortgeschritten in diesem Gespräch. Die erste Frage ist, wir sind hier im Chamber, an einem wirklich sehr speziellen Ort. Wir sind das erste Mal außerhalb oder das zweite Mal außerhalb im Podcast von den Area Studios in Salzburg, Linz und Wien. Was ist das für ein Ort?
Also, das ist der im Grunde eine Plattform, wo wir, also zum einen Tonnet, aber auch andere Marken, die entweder ich auch in Österreich vertrete, zeige. Ich mache das gemeinsam mit der Anna Prinzhorn, die hat auch ein eigenes Label, die macht Massivholztische, die in Österreich, also der Forst ist in Österreich, das Holz ist alles österreichisch. Ergänzt sich halt somit ganz gut, weil bei Tonnet gibt es einen Tisch, der mit Massivholz ist und bei der Anna kannst du im Grunde alles custom-made machen. Geht bei Tonnet zwar auch, aber im Grunde bei uns ist halt ein Stahlrohrtisch und ein Holztisch an sich so haben wir nicht. Deswegen passt es halt sehr gut zusammen. Und der Ort ist eigentlich dafür da, dass wir, also er ist im normalen Betrieb, dadurch, dass wir mit einem Kaffeehaus verbunden sind, für die Gäste des Kaffeehauses auch zugänglich. Das heißt, im Grunde jeder Gast kann halt sozusagen in einer mit Tonnet mitgestalteten Umgebung seinen Kaffee trinken. Aber der eigentliche Nutzen für uns ist, dass wir gezielt halt eben unsere entweder Handelspartner, also wie halt Simon, seine Magdalena und auch die ganzen anderen Händler, die wir in Wien haben, hier einladen, um Sachen zu präsentieren, dass die wiederum aber auch ihre Kunden herschicken können, dass dann halt natürlich auch in einer anders, also eben nicht so typischen Schauraumumgebung sich die Möbel anschauen können, auch dann beim Café einfach hier sitzen können, solange sie wollen. Und wir halt aktiv aber auch Architekten hier einladen. Also das machen wir auch ziemlich regelmäßig, machen das auch so ein bisschen quasi so ein bisschen unterbewusst und haben dann verschiedene Künstler, die wir, sagen wir so, alle 6 Wochen immer austauschen, dass man da wieder auch einen Aufhänger hat. Weil so oft kannst du jetzt noch nicht neue Möbel oder präsentieren, dass du sagst, okay, du kannst jetzt in 6 Wochen Turnus alle Leute irgendwie suchen, hier zu einzuladen.
Also Ort der schönen Dinge, kann man eigentlich sagen.
Ja.
Passt perfekt zu uns.
Klar.
Ja.
Ja, und im Grunde, und Chamber halt natürlich, weil es halt, wir sind im Hinterzimmer von vom Kaffeehaus und jetzt gerade sind wir eben im Hinterzimmer vom Hinterzimmer.
Aber, also guter Ort.
Genau, also das ist im Grunde sozusagen, wir wollen hier, ist halt, wie gesagt, so eine Plattform, um allen möglichen von unseren Zielgruppen die Möbel halt in einem schönen Umfeld zu präsentieren.
Letzte Frage von mir. Welcher Stuhl steht bei dir zu Hause am Esstisch?
Also, wie gesagt, es sind viele, oder viele verschiedene.
Acht verschiedene.
es ist natürlich dabei ein Breuer, aber ohne Armlehne. Der ist, der hat ein, du hast auch, nee, du hast Geflecht, oder? Oder hast du Netz? Ja, ich habe eben einen, der ist so aus der Zeit, wo schwarze Felgen noch cool waren, mit einem Auto. Der ist halt schwarz Gestell, schwarzer Rahmen und das Netz, wir haben halt eben dieses Mesh, also nicht das Geflecht, sondern es gibt dieses Untergewebe, gibt es eben auch in schwarz. Also der ist halt quasi ganz monochrom schwarz. Dann gibt es einen Stuhl, also eigentlich dann mehrere davon, der da hinten steht, von Chini Bueri. Auch so ein bisschen so ein UFO aus den 80er Jahren. Und dann haben wir, es gab mal eine Zusammenarbeit von Liavore Alte Molina. Das ist ein Stuhl, der im Steirereck auch steht, also hier in Wien. Den haben wir vom Stefan Dietz Stuhl, aber eine gepolsterte Version, die es leider auch nicht mehr gibt. Was haben wir noch?
Du, es war eigentlich eine gute Antwort.
Ja.
Ja.
Bellini, also, haben wir noch einen.
Also Munde, einige tolle Dinge.
Ich sammle halt genau, also sagen, es gibt, jetzt will ich drüber nachdenken, halt auch eben, also echt ganz viele auch aus der aktuellen Vergangenheit an Produkten, die oder Designs, die halt produziert wurden und dann auch, ja, 3, 4, 5 Jahre in der Kollektion waren und dann aber halt so mit anderen Sachen halt nicht mithalten konnten in den Stückzahlen und deswegen dann auch nicht weiter produziert wurden. Also deswegen kam ich auch nicht gleich irgendwie auf auf den Vassili und irgendwie die LC-Sachen. Weil gut. Nämlich auch im Grunde auch.
Es gibt nicht nur eine Antwort bei uns.
Was ich gern produzieren, also was sozusagen. Und es geht ja in dem Fall nicht. Also die Sachen, da muss halt die Zeit zurückdrehen und irgendwie halt 100 Jahre zurückgehen, damit du dann da einsteigen kannst, zu sagen, das hätten wir gern doch bei uns wieder. Vielleicht noch diesen kleinen Schwenk, den wir auch noch ein bisschen drin hatten wollten mit dem mit so Ton und,
ja, genau,
und den
Gebrüder von Diana.
Weil ich dann auch das vorhin nochmal gesagt habe, diese quasi die auch mit so ein bisschen tun wollen, wie wenn sie halt Tonnet wären, gibt es eben so zwei spezifische Kandidaten. Das eine ist eben, also die dürfen sich in Deutschland auch nur GTV nennen, weil wir in Deutschland halt alleinig die Markenrechte haben. Ist so ein Offspin, den es mal gab, also mein Großvater hat eben Tonnet in Deutschland weitergeführt und das waren die Hauptmarkenrechte. Sein Bruder ist aber in Wien geblieben und hat hier den Vertrieb für, also eben halt eher auch die Sachen, die es halt früher gab, die ja dann nur spezifisch in Österreich angeboten wurden, die aber in Deutschland produziert wurden und er wollte eine eigene Marke haben und dann er hat mal gesagt, okay, dann heißt es halt Gebrüder Tonnet Vienna. Dann konnte es halt selber branden. Und diese Firma ist in den 2000ern verkauft worden an den ehemaligen CEO von Poltrona Frau, der das für sich privat gekauft hat. Und der eigentlich dachte, er kauft halt quasi richtig Tonnet und hat dann erst danach irgendwie die Eierschachtel aufgemacht und hat festgestellt, falsche Eier. Und und das im Grunde war der Fehler, den man halt damals gemacht hätte, man hätte sagen können, okay, du kriegst die Marke, aber kannst sie einfach nicht verkaufen. Und das andere Ding ist halt Ton, die in Österreich halt natürlich, weil sie aus Tschechien kommen, also weil sie im Grunde in einem ehemaligen Werk von uns produzieren, das zweite Werk, was Michael Tonnet damals gegründet hat, die haben natürlich halt den viel kürzeren Weg hier nach Wien und versuchen auch hier beim Architekten halt irgendwie quasi sozusagen, also auch schon absurd ist halt deren Slogan, was halt heißt irgendwie Build for Generations. Und Ton gibt es aber erst seit 1955, also, weil bis dahin war es halt, also bis da die, was war es, keine Ahnung, 30, 40er, war es eben halt Tonnet, dann enteignet, dann war es Staatsbetrieb und dann eben wurde dieser Staatsbetrieb umbenannt in Ton, was halt irgendwie auf Tschechisch heißt, sowas wie irgendwie tschechischer Buchholzmöbelhersteller. Also noch eine Abkürzung für eben drei Wörter. Und die Nerven, im Grunde könnten auch machen, was sie wollen, weil es gibt auch dann wiederum noch ein ehemaliges Werk in Polen, die auch quasi ehemaliges uns gehört hat und heute wieder auch Möbel, also Buchholzmöbel produziert, die aber sich nicht irgendwie dieses so quasi an uns nah anlehnen und halt irgendwie dieses Thema mit so von wegen Build for Generations, weil sie die sind ja gar nicht die Generation, sondern das machen halt nur wir, weil wir halt eben schon das seit 1820 machen und deswegen, also das ist halt auch alles fein, weil die hängen ja, wie gesagt, auch, die haben halt auch wiederum andere Typen im Nacken, die auch wieder günstig halt Tonnet oder Tonnet-Möbel, Tonnet-artige Möbel anbieten. Aber was halt natürlich nervt, ist halt dem Kunden halt irgendwas vorzuverkaufen wollen, was halt nicht stimmt. Und das ist halt im Grunde da, wo es natürlich halt irgendwie, wo ich halt ein bisschen haarig werde, weil ich einfach sage, tut mir leid, ist nicht so. Und deswegen war jetzt hier noch kurz so ein bisschen
Gelegenheit
irgendwie nochmal. Absolut. Wir werden ja auch immer mit dem konfrontiert, ja. Weil es für den Endkunden oder für den Laien, der jetzt nicht so tief in dem Thema drinnen ist, deswegen finde ich es auch gut zu erwähnen, auch immer gefragt werden, wo ist der Unterschied oder warum gibt es da drei Firmen, die in diesem Kosmos da irgendwie mitschwingen. Und natürlich, der Österreicher assoziiert Tonnet halt mit Österreich oder mit Wien hauptsächlich. Und deswegen haben wir uns auch bewusst entschieden, nur das Original Tonnet zu führen. Also bei uns gibt es diese anderen beiden Hersteller bewusst nicht. Also für mich geht es auch nur so, dass man sich klar für das Original da entscheidet. Und ja, wir werden auch öfter darauf angesprochen und es ist auch ja, wieder eine Bildungsarbeit sozusagen, da die Leute abzuholen und das auch zu erklären, wie das historisch entstanden ist.
Ja, also am Anfang, ich mache das jetzt irgendwie den Vertrieb für Tonnet in Österreich seit 2011 und das war wirklich halt, ich kam halt beim Architekten an Und dann war so meistens so die erste Frage irgendwie, von welchem der drei Tonnen ich eigentlich komme. Und das hängt natürlich irgendwann so mega aus den Ohren raus. Ja, aber es ist.
Gott sei Dank nur aus den Ohren.
Du merkst halt, du musst halt einfach immer wieder irgendwie, also das hört einfach nie auf. Und im Grunde, ja klar, also bei einem Architekten ist es natürlich schade, weil der soll es ja eigentlich ein bisschen besser wissen. Und beim Laien ist ja auch, also das ganz Offensichtliche ist, wenn du halt im Internet schaust, den Stuhl, den wir machen, kostet halt, wie gesagt, irgendwie um die 1.000 Euro. Und wenn jetzt du bei Ton schaust, sind das halt irgendwie 300 Euro. Und da müsstest du ja eigentlich irgendwie so als so ein bisschen wacher Konsument, der irgendwie denkt, okay, wo ist denn jetzt da der Unterschied? Und dann wird ja, dann kommt es halt, dann kommt diese ätzende Geschichte, dass die jetzt auch so tun von wegen so, also die gehen auch auf diese 1850 zurück, als dieses Werk gegründet wurde. Aber die gehen halt quasi dann nie auf die Zeit zurück, dass sie sagen, okay, aber hoppla, wir sind eigentlich die erst seit 1955 das machen. Also ein bisschen sozusagen so, wie wenn du jetzt sagst, du übernimmst ein Zwei-Sterne-Restaurant oder nimmst quasi das Lokal, wo mal ein Zwei-Sterne-Koch gekocht hat und sagst jetzt, ich mache jetzt auch Zwei-Sterne. Also sozusagen, das eine hat die Kunst und das alles das, was halt vorher da drin war, ist dem anderen zuzuschreiben und nicht dem, der es halt einfach übernommen hat, der halt die Hülle übernimmt. Und das halt so ein bisschen das Ding.
Also schon
das,
spannende Geschichte. Ja,
ja, ich meine, das absolut. Hast du irgendwie so bei halt, wie gesagt, du hast so Ups und Downs so in 200 Jahren. Und ich glaube, jetzt haben wir so alles ein bisschen
zusammengefasst. Und damit schließt sich der Kreis mit den Ups und Downs und den Hypes. Genau. Mit denen haben wir begonnen. Vielen Dank, meine Herren. An euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns gewogen seid, ring the bell, egal wo ihr den Podcast hört. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns bewertet. Der Algorithmus ist ein Hund, wie wir immer sagen. Wir brauchen Unterstützung, dass wir ihm wohlgesonnen sind oder er uns, besser gesagt. Also liked uns, wo auch immer es möglich ist. Folgt uns auf Facebook, auf Instagram, mittlerweile auf TikTok. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Simon, ab nach Kopenhagen. Percy, wir sehen uns wieder. Bis bald.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mega Spaß gemacht.
Danke.
Ja,
absolut.
Schönen Tag und tschüss.